Antonelli feiert seinen zweiten Sieg. Nach dem großen Preis von China gewinnt er auch in Japan in Suzuka. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo, guten Morgen.
Ihr könnt natürlich gerne den Kanal abonnieren, um mir künftig keine Formel-1-Videos zu verpassen. Ja, Ralf, Antonelli feiert seinen zweiten Sieg im dritten Saisonrennen, führt jetzt mit 9 Punkten Vorsprung auch vor George Russell, der nur Vierter wurde, die WM an. Es ging aber gar nicht so gut los für den Italiener.
Nee, hat ein Problem. Also er hat die Kupplung nicht optimal, in dem Fall, oder Kupplungs, wie sagt man, der Wippe, nicht perfekt genug behandelt und hat dann Wheelspin gehabt und kam halt nicht gut vom Start weg. Das war, ist ein Problem. Da muss er und Mercedes müssen dran arbeiten, aber das ist so ungefähr das einzige Problem, das er heute hatte.
Ja gut, er ist schon ordentlich zurückgefallen. Also Russell war auch 2 Plätze dann nach dem Start vor ihm, obwohl der ja einen Platz 2 da hinten gestartet ist. Aber bei Antonelli generell die Starts schwieriger bisher in der Saison als bei Russell. Toto Wolff hat ihm dann einen kleinen Spruch gedrückt, da müssen wir nochmal in die Fahrschule, um ihm beizubringen, wie man die Kupplung natürlich schnalzen lässt. Ja, aber dann hat er sich so ein bisschen vorgearbeitet, hat auch die bessere Pace als Russell, hatte natürlich auch nicht diese Probleme vom Vortag. Und dann kam es natürlich dann zur Safety-Car-Phase. Antonelli war noch nicht drin und ist dann reingekommen neben Hamilton. Das waren so ein bisschen die Gewinner nach der Safety-Car-Phase erst einmal. Und dann ist er auf und davon gewesen. Ne?
Ja, in dem Moment, wo überhaupt ein Mercedes und speziell jetzt ein Suzuka, Kimi, Antonelli freie Fahrt hatten, sind die einfach nicht zu schlagen. Das ist dann eine eigene Liga. Das hatten wir ja auch gestern schon besprochen, dass Russell wahrscheinlich die Probleme im Rennen gegenüber Antonelli auch haben wird mit dem Heck, weil die haben sich für das Setup fürs Qualifying sind ein bisschen andere Richtung gegangen und dann haben sie festgestellt, das war doch nicht die richtige und dann kann sie ja nicht mehr zurückgehen. Das hat sich auch so ein bisschen bestätigt. Der Speed bei Antonelli war einfach größer als der von Russell und klar, Russell ist jetzt der Meinung, er hat das Rennen gewonnen, weil wenn der Unfall nicht gerade passiert wäre, als er in der Box war und dadurch die anderen natürlich praktisch einen Boxenstopp gespart bekommen, erspart blieb, weil sowohl Antonelli und Hamilton, wie du gesagt hast, der unter Safety Car Boxen den Stopp machen konnten und dann gewinnst du halt oder verlierst ganz viel weniger Zeit und deshalb war dann die Reihenfolge eine andere. Aber ob Russell wirklich gewonnen hätte, so wie er behauptet, nee. Ich weiß nicht. Gut, wenn es dann Stallorder gegeben hätte, wenn Antonelli von hinten angeschossen kommen wäre, um Crash zu verhindern, dann vielleicht. Aber vom reinen Speed her war Antonelli einfach schneller.
Ja, auch wenn man sich die Runden anguckt, wo Antonelli dann freie Fahrt hatte. Also da, wo Russell dann reinkam, später dann ja Antonelli, da war Antonelli ja pro Runde irgendwie eine halbe Sekunde mindestens schneller. Also der hat er ja auch schnell aufgeschlossen und dann wäre er wahrscheinlich auch an Russell so vorbeigekommen. Der natürlich aber trotzdem frustriert, einmal mit dem Problem, aber dann auch mit dieser unglücklichen Safety-Car-Phase. Ja, und mit dem anderen Auto war das ein Kampf mit ungleichen Waffen in diesem Mercedes-internen Duell. Ja, und jetzt muss er erstmal 4 Wochen oder 5 Wochen haben wir, glaube ich, Pause. Nee, 4 Wochen bis Miami. Erstmal ein bisschen diesem Rückstand hinterher trauern. Aber da ist ja noch alles offen, hat Toto Wolff ja auch so gesagt. Generell heute natürlich sehr auffällig. Mercedes ist jetzt nicht mehr so leicht nach den verpatzten Starts durchgekommen wie noch in Melbourne und in Shanghai. Haben sich ziemlich schwer getan, da durchzupflügen. Also Russell ist ja gar nicht vorbeigekommen. Gut, der hatte dieses Übersteuerproblem natürlich von gestern. Aber auch Antonelli im ersten Stint bis zur Safety-Car-Phase hat sich da jetzt nicht gerade leicht getan. Wie hast du das gesehen? Ist das jetzt so streckenspezifisch gewesen oder sind die Konkurrenten tatsächlich näher dran?
Nee, das hat schon mit der Strecke zu tun gehabt, dass du praktisch vor der Schikane oder Ende Start und Ziel überholen müsstest und dann kommt es darauf an, wie viel Batterie hast du dann noch und das hat schon mit Suzuka zu tun. In den S's kann man nicht überholen, das weiß man auch und ja, er hat sich deshalb schwerer getan, weil das mit Suzuka zu tun hatte. Also in China wäre es einfacher gewesen, das wissen wir jetzt.
Ja, und Antonelli ist ja auch am Ende wirklich massiv weggezogen und wenn Russell so einen Mercedes dann auch gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch wieder eine ziemlich einseitige Sache heute geworden. Wie siehst denn du das Teamduell? Wird das ein spannender WM-Kampf zwischen den beiden? Oder ist das noch zu früh?
Nee, spannend ist er jetzt schon. Kimi Antonelli hat unheimlich schnell gelernt. Das konnte man ja auch im letzten Halbjahr oder im letzten Drittel der letzten Saison schon sehen, dass er immer näher an Russell dran war, manchmal sogar schneller. Und jetzt mit den neuen Autos, wo praktisch der Knopf oder der Zeiger wieder auf Null gestellt wird, tut er sich halt ein bisschen leichter, habe ich das Gefühl, mit dem Auto. In Melbourne war Russell besser, aber seit China habe ich das Gefühl, ist Kimi ein bisschen schneller als Russell. Und vielleicht hängt das auch immer ein bisschen mit der Strecke zusammen, wo sie gerade sind, wer das bessere Setup findet, also auch so streckenspezifisch auch, wer ist da besser in Form. Also die sind auf Augenhöhe und was Besseres kann im Moment der Formel 1 nicht passieren, weil Mercedes sehr schwer zu schlagen ist. Und deshalb ist so ein Teamduell ganz wichtig für die Spannung.
Und natürlich auch die verpatzten Starts bei Mercedes, das hat Russell auch gesagt, das will man weiter angehen, aber ja, war doch so ein bisschen ratlos, war jetzt natürlich nach dem Rennen auch frustriert, aber das ist natürlich noch eine große Baustelle, weil McLaren zum Beispiel kommt ja, also zumindest mal heute, wesentlich besser weg als Mercedes und die haben ja schließlich den gleichen Motor.
Ja, also Piastri hat einen super Start gehabt, der war eigentlich genauso gut wie die Raketenstarter von Ferrari. Hat mich auch gewundert, hat er super gemacht, warum auch immer, hat McLaren auch super gemacht von der Einstellung her. Also ja, dass man mit dem Mercedes-Motor sehr gut starten kann, das hat Piastri heute bewiesen, oder McLaren?
Ja, Piastri ist ja sogar, auch bevor dann alle in die Box kamen, noch in Führung gewesen, also da kam Russell noch gar nicht vorbei. Also man muss schon trotzdem auch sagen, McLaren ist da jetzt ein bisschen besser in die Spur gekommen, ne? Was das Batteriemanagement und Co. angeht. Sind auch beide ins Ziel gekommen. Es war ja auch Piastris erstes Rennen und dann direkt zweiter. Also da geht es auf jeden Fall, ich will nicht sagen steil, aber es geht auf jeden Fall bergauf, ne?
Ja, und ich dachte, das Chassis hätte größere Probleme, aber wir haben ja gesagt, in Suzuka trennt sich da das Spreu vom Weizen, was ein gutes oder schlechtes Auto betrifft. Und da war der McLaren sehr gut. Sonst wirst du ja nicht im Qualifying weit vorne stehen oder im Rennen auf Platz 2 fahren können. In Suzuka geht das nicht. Das sieht man ja bei anderen Autos, zum Beispiel bei dem Red Bull, dass da dann gar nichts geht. Also da hat McLaren einen super Job gemacht. Und wie gesagt, wir sind im dritten Rennen. Jetzt haben wir 2 weniger, nur noch 22 insgesamt. Also es kommen noch 19, wenn ich richtig gerechnet habe. Da kann in der WM noch alles passieren, aber der Trend ist eindeutig. Also Mercedes ist die Messlatte und die zu schlagen wird sehr schwierig. Auch wenn jetzt neue Updates kommen in Miami, aber die haben ja alle. Jetzt kommt es darauf an, ob bei wem die Updates besser funktionieren und bei wem weniger gut.
Lando Norris heute Fünfter, muss man aber auch sagen, 2 Trainings hat er da Probleme gehabt. Und auch Fünfter übrigens in der WM, da ist er schon weit zurück, aber immerhin noch besser platziert als Max Verstappen, 12 Punkten auf Rang 9, Wahnsinn, ey. Darüber sprechen wir aber auch später, Ralf. Wir hatten natürlich auch diesen spannenden Kampf zwischen Ferrari, also den Ferrari-Piloten, die haben sich da ordentlich gegeben und dann ist da Russell aber auch durchgeschlüpft. Also man sagte beim Fußball gerne, man ist froh, wenn der Schiedsrichter so eine klare Linie hat im Spiel. Das hat Fred Vasseur als Teamchef bei Ferrari, muss man ja sagen, auch. Der lässt die schön gegeneinander fahren. Jetzt geht es aber dann teilweise darum, dass man dann Punkte liegen lässt und nicht mehr einen dritten, vierten macht, sondern halt da, wenn man sich gegenseitig mit den Batterien da bekämpft, so ein Russell dann da leichter durchschlüpft. Wie siehst du das? Muss dann da das Team eingreifen oder findest du es gut, dass sie sagen, das sind Profis, die sollen das unter sich ausmachen?
Ja, durch das neue Reglement mit dem Energiemanagement und den Batterien ist es doch ein bisschen künstlicher alles geworden, weniger sportlich. Und wenn dann noch ein Team so einen Zweikampf verhindert, ja, dann guckt sich ja keiner mehr Formel 1 an. Ich bin froh, dass das Ferrari so hat machen lassen. Und es war auch sehr interessant in dem Cooldown-Room nach dem Rennen, als Leclerc dann mit den beiden anderen Jungs geredet hat und gesagt hat, ja, auf seinen Zweikampf angesprochen mit Lewis, ja, wir haben uns beruhigt. Ich hatte sogar Angst, dass es einen Platten haben könnte. Also da ging es wirklich dann zur Sache. Das hat man gar nicht richtig gesehen, aber die haben sich wohl wirklich kurz berührt.
Ja, das war auch, ich habe auch gedacht, da in der ersten Kurve, das knallt jetzt. Also war Hamilton irgendwie noch in der Mitte, Leclerc dann reingezogen. Ich dachte so, jetzt ist der Leclerc gleich im Kiesbett. Aber es ging nochmal gut. Die beiden hatte ich ja in der Season Prediction als Kollision und die kamen sich jetzt schon erstaunlich oft nahe. Also ich glaube, da fahre ich noch ganz gut mit dem Tipp, wobei natürlich beide auch wirklich Vollprofis sind, wie das Fred Vasseur immer sagt. Ja, Hamilton ja eigentlich einer dieser Gewinner nach der, also ist ja auch in der Safety-Car-Phase erst reingekommen. Am Ende ist er aber trotzdem nur Sechster geworden, also von diesen Top-Piloten, sage ich mal, die da von der Pace mithalten konnten, war er das Schlechteste heute. Ja, der kam irgendwie das ganze Wochenende nicht so wirklich zurecht, ne?
Das muss man jetzt relativ beobachten oder analysieren. Relativ deshalb, letztes Jahr kam er viel weniger gut zurecht, kam mit dem Auto im Vergleich zu Leclerc viel weniger klar. Da hat er einen Sprung gemacht. Aber in Suzuka war er deutlich, also wenn ich hier deutlich sage, reden wir von 2/3 Zehnteln bei Top-Piloten hinter Leclerc. Und im Rennen, ja, er war ein bisschen glücklich, einer der Profiteure der Safety-Car-Phase. Und aber irgendwie, ich glaube, er hat auch nach dem Rennen war er auch unzufrieden und irgendwie hat er auch die Reifen ein bisschen härter rangenommen, weil irgendwann konnte er den Speed nicht mehr mitgehen und Leclerc war schneller, er hat ja auch über Funk klar gemacht, ihr wisst schon, dass ich hier Zeit verliere, damit war ganz klar gemeint, Lewis bremst mich ein, ich könnte schneller, wenn ich wollte und er hat das intern dann so geregelt, dass es halt diesen harten Zweikampf gab, den wir gerade besprochen haben. Aber im Moment, also Leclerc ist im Moment immer noch ein bisschen der schnellere Ferrari-Fahrer von beiden.
Okay. Hamilton hat auch gesagt, dass es irgendwie beim Batteriemanagement auch irgendwie Probleme gab, dass ihm einfach Leistung heute irgendwie gefehlt hat an Stellen, die ihm sonst nicht gefehlt haben, obwohl er halt genau da managt, wo er managen soll. Also da muss man auch sagen, vielleicht war es auch irgendwas Technisches. Gut, das sagen Piloten auch immer gerne nach dem Rennen, aber das muss man ihm da auch dann mal lassen und das weiter beobachten. In der Sache auf den
Grund gehen. Kann schon sein.
Ja, genau. So, Ralf, dann, bevor wir über die weiteren Piloten so sprechen, wir müssen jetzt mal auf jeden Fall über diesen Crash sprechen von Oliver Bearman. Haas spricht da von 50 G beim Einschlag. Das ist ungefähr so das Zehnfache von einer ja, guten Achterbahn, sage ich mal, was man da so erlebt. Und ja, Cola Pinto ist da auf der rechten Seite, hat dann diesen massiven Speedverlust, geht ihm die Batterie aus im Superclipping unterwegs und dann macht er diesen Zucker nach links, ist aber eine nach rechts führende Kurve. Bearman weicht aus, kommt da von der Strecke ab, führt die Kontrolle und schlägt ein. Das ist schon eine ganz schön gefährliche Sache, ne?
Ja, da und da ist auch Colapinto ein bisschen wenig selbstkritisch. Es ist im Moment halt so, dass es diese Geschwindigkeitsunterschiede geben kann. Vor dieser Löffelkurve ist das besonders gefährlich. Und er hätte diesen Zucker nicht machen dürfen. Dadurch ist Bearman richtig erschrocken, kommt in den Sand und fliegt dann halt wirklich brutal ab. Zu den 50 G muss man sagen. Es kommt immer darauf an, in welcher Zeit man die 50 G spürt. Je kürzer der Einschlag, desto besser für den Körper. Aber die Jungs sind trainiert und es gab schon Unfälle in der Formel 1 mit mehr als 50 G Einschlag, die auch relativ klimmflash abgegangen sind. Das kommt halt immer darauf an, auch so ein bisschen wie der Winkel ist. Aber grundsätzlich, Colapinto hat einen Fehler gemacht. Ich würde mir den auch wirklich mal jetzt hart dranholen, wenn ich Vier wäre und sagen, so geht das nicht. Denn dass es geht, wenn es so einen Geschwindigkeitsunterschied gibt, hat man ja bei Russell und Leclerc gesehen. Russell wusste genau, er hat gerade ein Ladeproblem und ist dann aber wirklich ganz rechts geblieben, sodass Leclerc ziemlich locker überholen konnte, ohne dass es die gleiche Kollision oder ohne dass es den Crash gab, den Bearman hatte. Also es liegt auch viel am Fahrer, damit umzugehen.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Wir haben ja auch diese Regelung, dass die Fahrer nicht von jetzt auf gleich massiven Leistungsabfall haben. Das ist geregelt mit 100 kW pro Sekunde oder 50 kW pro Sekunde. Bei diesen schnelleren Strecken sind es so 50 kW. Bei jetzt, wo es wie Suzuka ist, aber ja auch eine schnellere Strecke, sind es 100 kW pro Sekunde. Und dann entstehen halt so hohe Geschwindigkeitsunterschiede. Ralf, im Training hat Colapinto sogar bei Vollgas 98 km/h verloren. Also das ist ja wirklich schon massiv, was dieses Batteriemanagement auch auslöst. Jetzt haben wir da Suzuka mit einer weiten Auslaufzone und dann Reifenstapeln. Jetzt lass das mal in Baku auf dem Stadtkurs passieren, sowas, dass da solche Geschwindigkeiten aufeinandertreffen und einer ausweichen muss. Dann haben wir nicht nur Prellungen.
Ja, wobei, kommt davon an, wo das in Baku passiert. Da haben wir ja diese irrelange Gerade. Da müsste eigentlich genug Platz sein, auszuweichen. Und wir haben den langsamen Teil in der Mitte, dann fahren sie halt nicht so schnell. Aber grundsätzlich ist ein Problem, aber das Problem kannten die Leute vorher. Wir haben auch nach den Tests schon angesprochen, dass es Geschwindigkeitsunterschiede geben kann, soweit ich mich erinnern kann, die gefährlich sein könnten. Und nochmal, entweder die FIA ändert da drastisch was, oder die Fahrer, nochmal, müssen viel sensibler mit der Situation umgehen und halt nicht diese Zuckungen machen wie in Colapinto, was unverantwortlich ist, gerade bei den Geschwindigkeitsunterschieden. Mir fällt jetzt, ja, mal gucken. Ich denke eher, dass sie jetzt am 9. April sich treffen werden, die technischen Direktoren, mit so einer Art F1-Kommission, wo man dann überlegt, wie man die Geschwindigkeitsunterschiede, aber auch das Qualifying an sich verbessern kann, so dass es weniger Lift and Coast gibt und so weiter. Dass man am Qualifying zumindest ein bisschen mehr am Limit wieder fahren kann.
Ja, ich habe die Hoffnung, dass am 9. April mal ein bisschen mehr besprochen wird. Weil du gerade gesagt hast, muss man da dem Fahrer mehr zutrauen, dass er das einschätzt, oder muss die FIA da mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen? Das ist wirklich, ja, hast du auch gesagt, das muss man jetzt überlegen, was man da genau macht. Also es wäre ja schon mal ein Ansatz, wenn man 50 kW pro Sekunde auf jeder Strecke maximal zurückfahren darf, dann hättest du auch schon mal einen langsameren Geschwindigkeitsabfall. Aber ja gut, dann, ja. Dann ist aber auch wieder, vielleicht sieht das unattraktiver aus, aber in erster Linie muss halt die Sicherheit stehen, ne?
Absolut. Aber der Fahrer muss halt auch mitspielen, nochmal.
Ja. Aber das ist die Frage, also, wie viel da darfst du dem Fahrer zutrauen und wie viel musst du von der FIA an Sicherheit mitgeben, ne?
Ja, man muss mit den Fahrern nochmal reden, immer wieder reden, das ist gefährlich, was ihr da machen könnt. Und jetzt haben wir ja ein aktuelles Beispiel gesehen, was passieren kann, wenn einer unaufmerksam ist, sage ich mal. Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber im Vergleich zu Russell hat halt Colapinto diesen Zucker nach links gehabt, der wirklich zu dem schweren Unfall geführt hat. Und Leclerc hatte keine Probleme, den viel langsam vor sich fahrenden Russell vor der gleichen Kurve zu überholen, übrigens.
Wir haben übrigens in dem Reglement ein kleines Paradoxon, ne? Und wenn ich da an dieser Stelle mal das Gesetz zitieren darf, Artikel B185 Driving: Zu keinem Zeitpunkt darf ein Formel-1-Auto unnötig langsam, unregelmäßig oder auf eine Weise gefahren werden, die als potenziell gefährlich für andere Fahrer oder Personen angesehen werden könnte. Das ist ja mit dem technischen Reglement eigentlich überhaupt nicht möglich.
Du hast es gesagt.
Nichts zu ergänzen von unserem Formel-1-Experten und wir behalten das im Auge. Also zumindest.
Man könnte höchstens sagen, dass die FIA keine Regeln machen soll, wo sie sich selbst in Frage stellen, was du gerade gesagt hast. Also bei diesem Regelwerk kannst du ja gar nicht verhindern als Fahrer, dass du halt langsam fährst. Aber es ist wieder mal so ein juristisch unnötig. Das ist dann halt nötig, könnte man sagen.
Ja.
Dieses Wort unnötig ist ja das Zauberwort bei dem Ganzen.
Es ist auf jeden Fall gut, dass die FIA mit dem 9. April da schon mal einen weiteren Schritt zumindest im Quali gehen will. Da war es ja richtig kritisch von den Fahrern. Da haben wir gestern richtig viele Quotes gehabt, vor allem Leclerc da ja wieder richtig sauer. Also wir behalten das im Auge und hoffen auf Besserung. Und Ralf, dann machen wir jetzt mal weiter. Ja, mit dem Team, dem wir das Reglement auch so ein bisschen weiterhin zu verdanken haben. Und das ist Audi. Die sind heute ohne Punkte ins Ziel gekommen. Hülkenberg vor Bortoleto, 11 und 13 die Position. Ja, am Ende hat nicht viel gefehlt für die Punkteränge und eigentlich haben sie auch von der Safety-Car-Phase profitiert. Aber Audi hat weiterhin ein Startproblem. Zwar stehen sie jetzt am Start, aber sie kommen nicht gut weg.
Beide haben viele Plätze verloren. Da müssen sie dran arbeiten. Also, es war ein sehr schlechter Start. Und dann bist du natürlich schon hinten im Verkehr und kannst nicht das geplante Rennen fahren, das du fahren könntest. Aber grundsätzlich ist es wieder ein bisschen enttäuschend, wenn vom Speed her habe ich trotzdem gehofft, dass sie in die Punkte fahren können. Hülkenberg war nah dran, aber nah ist halt nur nah. Und nochmal ein Alpine mit Gasly war vor ihnen, ein Ocon mit dem Haas und Ferrari-Motor war vor ihnen. Also ich erwarte da mir in Zukunft schon wieder ein bisschen mehr. Ne? Das Qualifying war okay von Bortoleto, 8. Platz, kann man sehr gut mitleben, aber das muss dann auch im Rennen umgesetzt werden. Und sie müssen halt diese kleinen Schwachpunkte, kleinen oder großen, weil richtig kommunikativ sind sie ja auch nicht, was so ihre Fehlerquoten betrifft oder wo die Probleme liegen. Also entweder sie treten nicht an oder in dem Moment haben sie jetzt diese Stadtprobleme wiederholt. Da müssen sie halt in den 4 Wochen irgendwas machen, damit sie das, diese Baustellen nach und nach abbauen. Und dann sind sie auf einem guten Weg. Aber erst dann.
Ja, Hülkenberg auch so jetzt nicht gut gelaunt nach dem Rennen. Natürlich hat da Audi sich auch mehr erhofft. Vor allem mit der Long Run Pace auch am Freitag. Ja, und er hat auch gesagt, man ist da auch so, und ich will jetzt nicht schon wieder gegen das Reglement gehen, aber also man traut sich da auch nicht mal mehr, so ein richtiges Manöver anzusetzen, weil du danach halt wieder die Beute bist. Ja, das kann es ja auch nicht sein. Und insgesamt mit Energiemanagement und alle waren da so ein bisschen in diesem Overtake-Modus-Zug drinnen. Ne? Man hat mal von dem DRS-Zug gesprochen in den letzten Jahren. Heute war es ein bisschen der Overtake-Mode-Zug.
Ja, nochmal, jetzt müssen wir mal gucken, wie es in Miami ist. Suzuka ist halt eine geile Rennstrecke, wenn es ans Limit fahren geht, was dann nicht mehr geht. Deshalb lieben die Fahrer sie, aber ja, zum Überholen auch jetzt nicht ganz so geil. Das heißt, heute kam die Strecke auch noch, spielte auch noch mit einer Rolle, dass man weniger überholen konnte. Aber durch dieses wenige Hin- und Her-Überholen, das ist heute nicht so, hat man wieder so ein bisschen die alte Formel 1 zumindest gehabt, weil es ging ja nicht so hin und her wie bei den letzten Rennen, gerade am Anfang. Das war nicht ganz so schlimm.
Ja, wobei das hat Ralf Schumacher im Live-Kommentar eher fast wieder kritisiert, weil wenn jetzt die Rennen dann auch noch langweilig werden, so weil alle das Energiemanagement in den Griff kriegen und alle verstehen, dass sich Überholen nicht lohnt, weil man direkt wieder ausgekontert wird und sich damit nur die Reifen kaputt macht, dann ist das auch wieder kritisch, ne?
Ja gut, man hat speziell gesehen, wenn einer vor der Schikane überholt hat, ist es oft passiert, dass er dann wieder überholt worden ist vor der ersten Kurve. Also das Russell passiert, wem ist das noch passiert? Ich glaube Hamilton einmal, müssen nachgucken. Also da hat man das ganz deutlich gesehen, dass man dann Opfer war.
Ja. Gut, Ralf, dann sprechen wir mal über den 4-maligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Heute, ja, 8. nur ist er ja mit Gasly so ein bisschen Best of the Rest gewesen, konnte den aber am Ende nicht überholen, also waren jetzt am Ende 3/10 Unterschied, die haben sich's ordentlich gegeben, aber das ist natürlich auch nicht ein Platz, wo Verstappen mitmischen will, ne?
Nee, es gibt nicht viel Positives über das, dieses Wochenende zu sagen, es sei denn, man guckt sich an, dass er auf Platz 11 losgefahren ist und auf Platz 8 ins Ziel kam, ohne dass da große Ausfälle vor ihm waren, das heißt, da konnte er sich dann verbessern, hat sich wohl mit diesem Aerodynamikpaket im Rennen ein bisschen besser anfreunden können, aber gut ist anders. Das ganze Gesamtpaket bei Red Bull, das funktioniert noch nicht. Das ist aber auch das Energiemanagement, also auch der Motor. Denn Max, also ein Red Bull tut sich schwer, einen Mercedes zu überholen. Er hing ja wie eine Klette an Gasly, aber es gab keine Chance, da vorbeizufahren. Und Gasly hat das auch super gemacht, das muss man auch sagen. Er ist auch wieder ein tolles Rennen gefahren. Aber Red Bull hat Probleme eigentlich überall. Ein bisschen beim Motor, aber auch besonders beim Chassis. Und es gibt Leute bei Red Bull, die jetzt schon der Meinung sind, man sollte eigentlich das Auto in die Tonne treten, ein neues bauen, um zu gucken, wie dann die Richtung ist.
Ja, das ist
mein radikaler Ansatz. Und das würde dann ins Budget gehen, dann hat man am Ende weniger Geld, um ein Update zu bringen. Aber anscheinend wird darüber schon nachgedacht, dass man diesem Auto, das jetzt 3 Rennen alt ist, nicht mehr zutraut, dass man da überhaupt noch aufholen kann. Das, glaube ich, wird jetzt in Milton Keynes diskutiert.
Apropos Sorgen bei Red Bull, ihr habt ja irgendwie rausbekommen, dass da jetzt ein Mitarbeiter auf Abwägen ist, der auch schon lange dabei ist, zu Vettel-Zeiten schon da war. Eine Schlüsselfigur unter den Mechanikern, kann man eigentlich sagen, oder?
Ja, es geht um so ein dänisches Urgestein, der schon von Anfang an bei Red Bull dabei war, Feuer und Flamme für das Projekt war und ich habe jetzt erfahren, dass der von sich aus gekündigt hat mit der Begründung it's not the same anymore. Und er meint damit, dass die Arbeitsstimmung bei Red Bull, das Gefühl, das von oben, behaupte ich mal, nach unten ausgestrahlt wird, nicht mehr das Gleiche. Und er hat einfach keine Lust mehr. Das hat nichts mit den Fahrern zu tun, sondern eher mit der Stimmung im Team.
Okay. Es gibt da jetzt auch so einen Bericht von 11 Freunde, der da aufgetaucht ist. dass unter der Führung von Oliver Minzlaff vor allem ein druckvolles Klima herrscht, wird da geschrieben, hat ein Insider aus dem Red Bull Hause verlauten lassen. Was weißt du darüber?
Das ist der Titelbericht der neuen 11 Freunde. Da geht es darum, dass Minzlaff nur ein Manager-Tool immer abruft, und das heißt Druck. Das hat so ein Täubchen oder hat ein Mitarbeiter, wer es auch immer war, dem Autor erzählt. Sehr interessante Geschichte, da geht es auch darum, dass Klopp anscheinend schon in Frage gestellt wird. Und da sucht man jetzt eine elegante Lösung, steht im Bericht, um ihn loszuwerden. Hat jetzt direkt mit der Formel 1 nichts zu tun, aber da Oliver Minzlaff ja auch zuständig ist für das Formel 1-Team, kann man da so gewissen Dinge ableiten. Und vielleicht ist das ja mit ein Grund, warum dieser Mechaniker, von dem wir eben geredet haben, jetzt gekündigt hat. Also da sehe ich jetzt die Parallele, dass man von oben halt eine andere Führungsqualität sich erwartet oder andere Stimmung. Und das scheint da im Moment nicht zu passen.
Ja, und die Stimmung bei Verstappen ist ja auch kritisch und dem dürfte das ja auch nicht gefallen haben, gestern mit diesem, oder gestern, vorgestern, als dann halt nochmal von Mackies Herz zitiert wurde. Du hast ja gesagt, das hatte gar nicht stattgefunden, aber mich wundert das immer noch, das Bild, das halt geschrieben hat und Verstappen davon nichts weiß. Kann es irgendwie sein, dass es da einen Befehl gab, sage ich mal, von Red Bull Richtung Mackies und Mackies sich aber nicht so richtig getraut hat, Verstappen die Meinung zu sagen?
Ich kann nur sagen, Verstappen weiß von einem Report nichts. Mhm. Und wenn es ein Rapport in Anführungszeichen war, dann hat Mackies es nicht geschafft, das als Rapport zu verkaufen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall weiß Verstappen davon nichts. Viel, viel interessanter ist, dass Jos Verstappen im Telegraph in Holland jetzt mal genau das gesagt hat, was ich sowieso seit 4 Wochen oder 5 Wochen weiß, dass Max nicht motiviert ist. Also sein Vater hat sogar Angst, dass er vielleicht aufhören will und hat eigentlich genau das wiedergegeben, was wir die ganze Zeit schon so besprochen haben. Das fand ich noch viel interessanter, als ob Mackies jetzt Max eine Ansage gemacht hat oder nicht.
Ja. Ja gut, bei Verstappen gibt es ja noch viele Gründe. Also vor allem mit diesem Reglement, dass er immer noch der kritischste eigentlich von allen. Wenn man sich dann so gestern mal MotoGP und IndyCar anschaut, also da trauert man wirklich dem echten Racing in der Formel 1 echt hinterher, echt alarmierend. Und hoffen wir, dass da sich was ändert und beobachten das, was Verstappen macht. Er wird ja, denke ich mal, aber so oder so den Motorsport erhalten bleiben, ne?
Wenn er ja, davon gehe ich aus. Ich meine, das wissen wir ja spätestens, dass er sich für 24-Stunden-Rennen engagiert jetzt am Nürburgring. Er will ja auch Le Mans mal fahren. Es geht ja nur um die Motivation, Vater Jos, geht es nur um die Motivation, die Formel 1 betreffend, die er verlieren könnte, nicht Motorsport.
Ja.
Im Allgemeinen.
Ja, Verstappen selbst sagt ja auch, er ist eigentlich gar nicht mehr frustriert oder so, der ist schon einen Schritt weiter, dass ihn das jetzt einfach mittlerweile nur noch kalt lässt, also schon abgestorben praktisch, dass da diese Emotionen.
Ja, haben. Aber er muss jetzt trotzdem, ich meine, er wollte ja dieses Aerodynamikpaket haben und wollte es auch durchziehen und wollte es auch im Rennen jetzt fahren und das ist ja auch ein Zeichen, dass er versucht jetzt was zu ändern. Also er muss jetzt auch mal sich irgendwann entscheiden, wie seine Zukunft aussehen soll. Will er mit Red Bull zusammen nochmal die Wende schaffen, wie er es letztes Jahr fast geschafft hätte? Oder will er überhaupt in der Formel 1 unter diesen Umständen bleiben? Und wenn, wie sieht da seine Zukunft aus? Ich glaube, das geht gerade in seinem Kopf hervor und das muss er sich langsam mal klar machen.
Aber heute, apropos Aero-Update, gestern haben wir das ja noch ein bisschen kritisiert, heute war er wirklich deutlich schneller als Hadjar. Also eine durchschnittliche Runde, gut, das ist jetzt nichts Bereinigtes, aber war es sogar eine Sekunde teilweise. Und ja, und im Rennen war er schon klar stärker heute als Hadjar, ne? Also schneller.
Ja, aber das ist ja auch seine größte Stärke, dass er halt gerade im Rennen jede Runde am Limit fahren kann. An Limit in dem Sinne, was Regeln und Auto hergibt. Und da hat Hadjar noch nicht die Erfahrung und da fällt er natürlich ab. In einer Runde kann man schon mal Max schlagen, das ist doch klar, das hat er Hadjar gestern bewiesen, warum auch immer. Aber im Rennen wird es dann nochmal schwieriger.
Ja.
Durch die Konstanz, die Max Verstappen halt auch hat. Die übrigens Antonelli auch hatte jetzt schon das zweite Mal hintereinander. Den Start lassen wir mal weg.
Ja, der macht auf jeden Fall wirklich Quantensprünge. Und das wird dann auch wirklich gefährlich für Russell, der dann da jetzt mehr und mehr unter Druck gerät. Also man kann auch davon ausgehen, dass von Antonelli wie beim Verstappen dann auch immer einfach noch mehr kommt. Der ist ja gerade mal 18, 19 Jahre jung.
Ja, was heißt mehr kommen? Er sammelt natürlich jetzt Erfahrung. Also schneller wird er jetzt nicht mehr, weil da ist er schon schnell genug. Oder wenn er schneller wird, dann weil er mehr Erfahrung hat, aber nicht, weil er plötzlich nochmal mehr Talent gekriegt, weil Talent hast du oder hast du nicht. Natürlich steht er erst am Anfang, aber das ist sogar ein Vorteil dieses Jahr, weil eigentlich die alle Rookies sind, was diese Art Formel 1 fahren bedeutet. Und vielleicht tut sich dein Junge halt Antonelli ein bisschen leichter mit den neuen Regeln. Und der kennt das ja noch nicht so lange, in Formel 1 Auto fahren, nämlich ein Jahr lang.
Stimmt, ja. In einer Rennserie, in der wir seine Onboard-Lap nicht mal vollständig sehen, das hat die Formel 1 auch noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, man sieht ja immer die Onboard-Runde, die Pole-Runde, und da haben sie gestern auf der langen Geraden tatsächlich weggeschaltet in die Außenansicht. Und das ist den Fans natürlich auch aufgefallen.
Warum wohl?
Ja, einer der Gewinner des Tages, würde ich schon fast sagen, ist Fernando Alonso, Ralf. Denn Aston Martin hat den ersten Grand Prix beendet. Und da gibt es auch mal direkt einen Applaus. Also, die erste Renndistanz geschafft. Fernando Alonso, die Vibrationen können ja nicht so schlimm gewesen sein heute. Aber nur 18. und überrundet. Trotz Safety-Car-Phase.
Aber ich glaube, er hat einen Cadillac zumindest besiegt.
Stimmt, den Bottas, ja. Und vor Elben.
Also, ich weiß nicht, was bei dem eigentlich war. Es geht langsam. Es geht noch nicht. Wie soll man sagen? Aston Martin stand vom großen Abgrund und hat jetzt einen Schritt nach vorne gemacht. So würde ich das bewerten.
Ja, das kann man genauso bewerten. Die Rundenzeiten waren natürlich wieder desaströs. Da haben wir Alonso, war der langsamste, also im Vergleich zu Williams und auch Perez. Also das geht weiter, ist weiter problematisch, aber es geht ja am Anfang, hat ja auch Alonso gesagt, erstmal um Zuverlässigkeit in dem Sinne, wirklich ein Fortschritt für Aston Martin. Und heute Abend könnt ihr euch dann gerne noch Indica anschauen und MotoGP. Erfahrt auch auf unserer Seite, wann das alles läuft. In diesem Sinne, Ralf, danke für deine Zeit. Und wir melden uns dann, denke ich, die Tage wieder. Machen jetzt nicht 4 Wochen Pause bis Miami. Wir melden uns auf jeden Fall vorher zurück. Euch einen schönen Tag, schönes Restsonntag.
Ciao. Alles klar. Tschüss.